N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
Seit einigen Jahrzehnten diskutieren wir darüber, wie wir die Verbrechen des Kolonialismus überwinden können. Und vielleicht sagen Sie sich jetzt, das hat ja mit mir nichts mehr zu tun. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Kolonisierung der Welt durch vor allem europäische Mächte hat sich tief eingeschrieben in die Menschheit, aber auch in das Tier- und Pflanzenreich und sogar in die Erde und den Himmel. Darüber schreibt Sintugen Varatharaja in ihrem seinem Buch An alle Orte, die hinter uns liegen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Sintugen, herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse.
Vielen Dank.
Dein Text, der entspinnt sich ja ausgehend von einer Fotografie. Das Bild zeigt deine Mutter, wie sie in einem Zoo steht und in ein Elefantinnengehege schaut. Was hat dich an diesem Bild berührt und wie kamst du dazu, das zum Ausgangspunkt deiner Betrachtung zu machen?
Also das Bild war eins von vielen Bildern, die meine Eltern in einem Archiv aufbewahrt hatten. Das Bild selbst war tatsächlich etwas, was mich so ein bisschen in der Zeit zurückgeworfen hat, mich daran erinnern lassen hat an einen Moment, der nicht unbedingt im Bild selbst verschrieben ist, aber tatsächlich in meiner Erinnerung noch tief steckte. Und der Anblick dieses Bildes hat tatsächlich eben diese Erinnerung nochmal zum Leben erweckt.
Im ersten Teil des Buches erzählst du von der Verfolgung der TamilInnen, von der auch deine eigene Familie betroffen war und die deshalb in den 80er Jahren von Sri Lanka nach Deutschland geflohen ist. Du selber warst damals gerade erst geboren, aber welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Also ich bin ja im Asyllager geboren. Das heißt, meine Erzählung fängt auch erst mit dem Asyl und dem Exil an. Meine Erinnerungen sind ziemlich auch geprägt von dieser sehr imposanten Zeit eben auch in unserem Leben. Meine Eltern hatten natürlich eine Erzählung, die viel weiter in der Geschichte zurückging. Tatsächlich war es aber so, dass viele der Erinnerungen im Asyl eben auch durch die Fotografie gestützt wurde. Mein Vater hat sehr viele Bilder aus der Asylzeit produziert. Wir waren 7 Jahre lang in verschiedenen Asyllagern in Süddeutschland interniert, was natürlich dazu geführt hat, dass viele meiner Kindheitserinnerungen natürlich damit gekoppelt sind und nochmal durch die Fotografien, die mein Vater erstellt hatte im Asyllager, nochmal verstärkt wurden.
Und also die Fotografie kommt ja auch in einem anderen Kontext vor in deinem Text. Du beschreibst, wie Fotografien die kolonisierten Menschen ausgebeutet und sie ihrer Identität beraubt haben. Warum war dir genau dieser Aspekt so wichtig?
Ich glaube, wir leben ja in einem Zeitalter, in dem sehr viel Dokumentationstechniken eben auch allgegenwärtig sind. Wir Kameras haben, die in Handys integriert sind. Wir überall Verbildlichungen der Welt schaffen und dementsprechend eben auch diese Technik nochmal historisieren müssen und in dem Gewaltsystem nochmal einbetten müssen, um zu verstehen, woher die Technik kommt, die wir heute so im Alltag unbewusst apolitisch eben auch verwenden und auch was für Konsequenzen die Technik hatte und immer noch hat für die Gegenwart, aber eben auch für die Vergangenheit.
Und du verwendest ja beim Schreiben eine genderneutrale Sprache und ein Begriff, über den ich so ein bisschen gestolpert bin, war der Begriff Herrinnenschaft, weil Kolonialismus und Patriarchat ja auch irgendwie eng miteinander verbunden sind. Deswegen habe ich mich gefragt, warum ist dir auch an dieser Stelle eine genderneutrale Sprache wichtig?
Also ich glaube, wenn wir nochmal jetzt vor einem Monat, 2 Monaten nochmal zurückblicken, haben wir gesehen, dass Elisabeth gestorben ist. Und wenn man sich nochmal die Kolonialimperien, die europäisch nochmal historisch ansieht, erblickt man auch immer wieder, dass nicht nur Männer Machthabende waren, sondern eben auch Frauen wie Queen Victoria, die natürlich auch ein Vermächtnis hinterlassen hat, das sehr viel mit Verbrechen, mit Gewalt verbunden war. Aber diese Menschen auch aus der Geschichtsschreibung entweder entkoppelt werden oder eben in reduzierten Erzählungen wieder auftauchen und damit nicht unbedingt auf die gleiche Art eben auch mit den Verbrechen in Verbindung gebracht werden, wie jetzt zum Beispiel cis-männliche Herrscher.
Auch in meiner nächsten Frage geht es um die Sprache. Ein Teil deiner Kritik trifft ja die Benennung der Welt, die Geografie und auch die Taxonomie der Biologie. die die gesamte Welt ordnet, stammt aus Europa. Weiße europäische Forschende haben die Welt ihrer Sichtweise unterworfen und die Dinge benannt. Kannst du dir eine andere Ordnung der Welt vorstellen und wie sähe die aus?
Es gibt andere Ordnungen der Welt. Ich glaube eher, die Frage ist, wie dominant sind sie und wie universell sind sie? Also wessen Wörter, Begrifflichkeiten, Vokabulare für die Welt wo wertig sind, in was für Übersetzung sie stecken oder ob sie ohne Übersetzung auskommen. Tatsächlich ist es immer wieder so, dass Begrifflichkeiten, Verständnisse aus anderen Sprachen, anderen Kulturen immer wieder ins lateinische Alphabet und in europäische Sprachen übersetzt werden müssen, um erst als Existenz zu gelten. Das heißt, ihre Stabilität existiert nicht im gleichen Maße wie Namen, Verständnisse und Wissen, das aus Europa selbst stammt. Deswegen würde ich sagen, es gibt schon eine Pluralität von Verständnissen und Interpretationen der Welt, aber immer wieder, um sie auch universell geltend zu machen, wird man dazu gezwungen, sie in Übersetzungen zu zerren.
Und was wäre deiner Einschätzung nach so das Dringendste, was passieren müsste, um eben diese Pluralität sichtbarer zu machen, als sie vielleicht heute ist?
Ich würde sagen, den Drang, alles verstehen zu müssen, ein bisschen ja, zu verlernen, dass bestimmte Dinge eben auch existieren können, ohne dass wir sie verstehen müssen, ohne dass wir sie sehen müssen, ohne dass wir sie berühren müssen. Und wir nicht immer dieses Bedürfnis empfinden, tatsächlich Dinge zu besitzen. Und das Besitzen ist ja nicht nur eine Frage von, ob es tatsächlich in unseren Händen liegt, sondern auch, ob es in unserer Sprache existiert, ob es Teil unseres Vokabulars ist.
Spannend, ja. Ein Anliegen deines Buchs ist ja auch zu zeigen, wie der Kolonialismus nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen, Tiere, Landschaften ja ausgebeutet hat und den kolonialen Vorstellungen unterworfen hat. Findest du, das müsste in der Debatte zur Überwindung der Kolonialverbrechen noch eine größere Rolle spielen?
Auf jeden Fall. Also wenn wir uns ja heute Klimadebatten ansehen, dann muss man sie eben auch in diesen Gewaltprozessen immer wieder einbetten, um zu verstehen, warum die Welt an den Punkt geraten ist, in dem wir heute sind, warum so und so viele Lebewesen sterben. Das Sterben ist ja kein passiver Prozess, sondern wirklich ein aktives Töten. Ne? Und das immer wieder eben auch zurückzuführen auf den europäischen Kolonialismus und der Industrialisierung und der Entstehung des Kapitalismus.
Und die Verantwortlichkeiten da auch klar zu benennen eben.
Genau, weil wir ja heute immer wieder davon reden, dass wir alle Menschen verantwortlich sind für den Klimawandel. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist keine Tatsache, die historisch irgendwie beweisbar ist. Und wenn man das ehrlich angeht und verstehen möchte, warum die Welt heute so aussieht, warum die Welt von oben so aussieht, von unten so aussieht, dann kommt man immer wieder auf den Nenner der Industrialisierung und des Kapitalismus zurück.
Du hast ja in deinem Text immer wieder Worte kursiv gesetzt, und zwar die Worte und Kategorien, die durch die Kolonialmächte geprägt wurden. Damit machst du sichtbar, wie sich die koloniale Gewalt eben auch in die Sprache eingeschrieben hat. Ja, wie schwer ist es dir gefallen, dieses Buch in einer kolonial geprägten Sprache zu schreiben, auf Deutsch zu schreiben und mit diesen Begriffen umzugehen?
Ich glaube schon schwer. Und ich glaube auch nur, dass es ein Versuch ist. Ich glaube, in der Sprache des Imperialismus kann man nicht die Welt erklären, die sich diesem Imperialismus verweigert. Das heißt, im Buch selber, wenn ich jetzt das Buch nochmal nachlese, würde ich noch andere Worte kursiv schreiben. Und das finde ich auch nicht unbedingt ein Fehler. Ich glaube eher, das ist ein Prozess, tatsächlich die Welt umzudenken. Im Schreiben selbst sind mir immer wieder Dinge aufgefallen, die ich auch als Normalität und als universelle Realität wahrgenommen habe und erst nach einer genaueren Betrachtung nochmal kursiv geschrieben habe. Und ich glaube, wenn ich das jetzt immer wieder machen würde, jedes Jahr nochmal neu, würden andere Worte kippen. Und das, was ich versuche zu hinterfragen, ist, dass es nur eine singulare Realität gibt und nationalstaatliche Ordnungen, die aus dem Kolonialismus und der Moderne entstanden sind, gaukeln uns ja so ein bisschen so vor, dass es nur die eine Lesung der Welt gibt. Und es produziert eben auch ein Vokabular, das wir nicht hinterfragen dürfen. Aber die Frage ist so ein bisschen so, müssen wir Vokabeln und Lesungen der Welt respektieren, die uns nicht respektieren? Muss ich sie reproduzieren, um sie zu stabilisieren, wogegen die gleichen Vokabulare und Lesungen meine eigene Realität hinterfragen bzw. negieren?
Eine Stelle, die mir auch aufgefallen ist, dass du den Begriff Abya Yala verwendet hast, also den nicht-kolonialen Begriff für Amerika, und aber zum Beispiel an anderer Stelle das Wort Indien verwendest. Wie hast du da entschieden, wann du welchen Begriff verwendest?
Dort, wo indigene Begriffe ja, existieren, die quasi gängig auch gebraucht werden, um die eigene Realität und Landschaft zu beschreiben, habe ich versucht, die immer wieder einzufügen. Der Prozess, diese zu finden, ist schwierig und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass die nationalstaatliche Ordnung der Modernität mittlerweile so fortgeschritten ist, dass selbst die ehemaligen oder immer noch Kolonialisierten selbst die Sprache und die Logiken des Kolonialismus übernommen haben. Das heißt, es gibt nur in bestimmten Regionen der Welt aktive Bewegungen, die tatsächlich die Nomenklatur und Taxonomie hinterfragen und Namensordnungen versuchen zu erkämpfen, die die Welt nochmal neu gestalten würden. Und das findest du zum Beispiel in bestimmten Regionen von Indien, aber nicht als Gesamtkonzept, weil das Konzept von Indien ja schon einer der Kolonialität selbst entspringt. Es gäbe kein Indien, gäbe es keinen Kolonialismus.
Das heißt, du hast einfach an den Stellen Begriffe genommen, wo es die schon gab oder wo die Taxonomie schon hinterfragt worden ist.
Genau, also Abhayala ist ja auch ein Begriff, der so auf einen kollektiven Beschluss fußt, die Landmasse so zu benennen. Aber klar kann man natürlich hinterfragen, ob es überhaupt einen Begriff gibt oder geben sollte, der eine so große Landschaft umschreiben sollte mit zwei Worten alleine. Und das ist natürlich ein Prozess, der vor allem, glaube ich, sich gegen die europäische Lesung der Welt richtet, aber tatsächlich, glaube ich, auch andere Realitäten ermöglichen könnte, wenn es nicht nur ein Konter wäre gegen eine europäische Logik.
Wenn wir jetzt nochmal bei Begriffen bleiben, dann ist ein Wort, das auch immer kursiv geschrieben wird, Modernisierung. Denn wenn die Kolonisierenden modernisieren sagten, dann meinten sie letztlich ja die Welt ihren Vorstellungen und ihrer Verwertungslogik zu unterwerfen. Heute leben wir in einer globalisierten Welt und das hat ja durchaus auch bereichernde Aspekte. Wie würdest du dir denn eine globalisierte Welt ohne koloniale Wunden vorstellen?
Ich glaube, es gäbe keine globalisierte Welt ohne den Kolonialismus. Für mich wäre es eher so, dass es müsste nur die Globalisierung hatte dazu geführt, dass wir mittlerweile überall hinreisen können, dass wir Rohstoffe aus allen möglichen Regionen beanspruchen können. Und das müsste man hinterfragen, dass man tatsächlich viel mehr eine Regionalisierung anstreben müsste, dass autarke Regionen existieren, die nicht unbedingt in diesem globalen Netzwerk mehr verwoben sein müssten, statt zu sagen, dass wir die Realität, die wir heute haben, einfach nur akzeptieren und versuchen umzudeuten, weniger schädlich zu machen, müssen wir akzeptieren, dass der Schaden nicht behoben werden kann, indem wir einfach nur die Namen verändern, sondern tatsächlich auch die Strukturen, die Logiken und die Infrastruktur tatsächlich komplett auf den Kopf werfen.
Und wie zuversichtlich bist du, dass wir den Kolonialismus irgendwann tatsächlich überwinden können?
Also wir können ihn nicht überwinden, weil er schon da ist und die Welt geschaffen hat, in der wir heute leben. Das Einzige, was wir tun können, ist tatsächlich eine Welt zu schaffen, die gerechter ist. Das heißt nicht, dass wir den Kolonialismus überwinden können, aber tatsächlich können wir gerechter und wahrheitsgetreuer über die Welt reden und auch über unsere eigene Rolle nachdenken.
Dein Text, der beginnt mit einem, ja, wie ich finde, lyrischen Satz. Du schreibst, wenn ich denke, dann erinnere ich und gleichzeitig vergesse ich. Welche Bedeutung hat dieses Denken für die Zukunft?
Ich würde sagen, das Tragen von Erinnerung in die Zukunft, dass wir die vielen Toten, die vielen Verluste und die vielen Dinge, die wir hinter uns gelassen haben, tatsächlich nicht nur dort zurücklassen, wo wir sie vergessen, dort zurücklassen, wo wir sie vergraben, sondern tatsächlich eben auch in die Zukunft tragen, um ein verantwortungsbewussteres in der Gegenwart und auch Zukunft zu gestalten.
Das sagt Sintujen Varatharaja. Er hat das Buch An alle Orte, die hinter uns liegen, geschrieben. Erschienen ist es bei Hansa Blau. Es hat 350 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Sintujen.
Danke auch.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.